Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute Morgen hatten Sie ein Ziel vor Augen, nämlich hier, die Öschelbronner Kirche, hier in den Gottesdienst zu gehen. Und wir begrüßen ganz besonders diejenigen, die heute von Niefern hierher gekommen sind. Sie sind angekommen, weil sie etwas unternommen haben, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, sie sind, nehme ich mal an, rechtzeitig aufgestanden. Einige haben noch die Kinder angezogen, haben dann vielleicht eilig gefrühstückt, auf die Uhr geschaut, überlegt, wie komme ich hierher, mit Auto, mit Fahrrad, zu Fuß. Vielleicht dann schon auf dem Weg hierher die Glocken gehört, den Weg ein bisschen beschleunigt. Dann sind sie hierher in die Kirche gegangen, haben geschaut, wo kann ich hinsitzen. Ist mein Lieblingsplatz vielleicht schon besetzt oder auch nicht. Und jetzt sind sie da und es ist schön, dass sie da sind. Und wir begrüßen und grüßen ganz herzlich natürlich auch alle diejenigen, die zu Hause oder die vielleicht auch am Urlaubsort per Livestream heute mit uns feiern. Und auch die, die das machen mussten, zumindest ein paar technische Vorbereitungen treffen, um an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Wie ist das im Alltag mit Zielen? Oft leben wir einfach so in den Tag hinein, weil eben so vieles vorgegeben ist im Alltag. Die Arbeitswochen, die gehen so rum, auch die Wochenenden. Und dann jedes Mal immer an Silvester das große Wunder, ach, schon wieder das Jahr zu Ende. Natürlich neben dieser Routine gibt es dann auch so mittelgroße Ziele. Wir haben es ja gerade schon gehört, es gibt vielleicht berufliche Ziele oder Unternehmensziele. Oder vielleicht auch, dass jemand sagt, ich muss vielleicht mehr auf meine Gesundheit achten in der Zukunft. Oder vielleicht sollte ich mal einen Besuch machen, den ich immer aufgeschoben habe. Vielleicht Urlaub planen, Urlaub machen. Und dann nach dem Urlaub kommt das gleiche Prozedere wieder. Ja, dann geht es wieder. Arbeit und Wochenende und Schule und so weiter. Und die Frage ist ja, gibt es über all diese Ziele hinaus noch etwas ganz, ganz Großes? Was ganz Wichtiges, was zutiefst Lohnendes, Nachhaltiges? Und da gibt es viele Menschen, die sagen, das ist mir zu philosophisch. Irgendwann, da ist es halt zu Ende. Wir gehen halt alle irgendwann auf den Tod zu, aber ich erwarte da dann nichts mehr, schon gar kein Himmel oder Hölle. Meine Ziele, die liegen alle jetzt hier in dieser Welt, im Hier und im Jetzt. Mark Twain schreibt in seinem Buch Huckleberry Finn den Satz: Als sie das Ziel aus den Augen verloren haben, verdoppelten sie die Anstrengungen. Als sie das Ziel vor Augen nicht mehr hatten, als sie das verloren haben, verdoppelt sie die Anstrengungen. Und ich habe den Eindruck, dass die Hektik vieler Menschen, dieses immer schneller, immer mehr, immer größer, immer besser, dass das auch daher kommt, weil man probiert alles aus und man weiß gar nicht mehr, für welches Ziel lohnt es sich eigentlich, sich einzusetzen. Sind das eigentlich nachhaltige Ziele oder sind sie es nicht? Oder probiert man eben alles Mögliche aus? Nun hat Konfuzius gelehrt, der Weg ist das Ziel. Und dieser Satz ist ja für viele Menschen so ein Lebensmotto geworden. Dieser Satz, der gilt sicherlich vielleicht für Leute, die sich auf den Pilgerweg machen, auf den Jakobsweg zum Beispiel und sagen, auf diesem Weg, da erlebe ich vieles, da komme ich zu mir selber zur Ruhe, da treffe ich vielleicht Leute, da ist im gewissen Sinn schon der Weg das Ziel. Aber normalerweise ist es doch das Entscheidende, dass ich auch irgendwann im Ziel ankomme. Ja, auch diese Pilger wollen ja dann irgendwann in Santiago ankommen. Wo kommen wir an? Wo wollen wir eigentlich ankommen? Und was kann ich tun, damit ich dieses Ziel dann auch wirklich erreiche, das der Schöpfer uns gibt? Der Apostel Paulus, der beantwortet diese Frage nach diesem großen, nach diesem überragenden Ziel des Lebens in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi. Und in diesem Zusammenhang kommt er in Kapitel 3 auf seine persönlichen Lebensziele zu sprechen. Und dann erzählt er aus seiner Biografie und er macht deutlich, seit ich Jesus Christus kenne und mit Jesus lebe, hat sich das mit den Zielen komplett in meinem Leben verändert. Und wir können von Paulus zwei Dinge lernen, nämlich erstens, wähle das richtige Ziel und zweitens, behalte dieses Ziel im Blick. Wähle das richtige Ziel, das ist das Erste. Und zunächst blickt der Paulus zurück auf sein Leben. Und er sagt, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann war das eigentlich eine makellose Vergangenheit. Stolz kann er sein auf seinen Familienstammbaum. Dann hat er eine Eliteausbildung genossen. Eine glänzende Karriere gemacht, der hätte wirklich Grund gehabt, sich auf die Schulter zu klopfen, zu sagen, du bist ein ganz toller Kerl, bisschen anzugeben, wie jene Muttis beim Kaffeekränzchen. Mein Nadine kann mit ihren 4 Jahren schon Zeitung lesen. Mein Demian kann mit seinen 5 Jahren schon den Cicero in Latein lesen. Unser Kai Amadeus, der hat mit 6 Jahren schon eine Symphonie komponiert. Meine Amanda, die arbeitet mit 7 Jahren schon ihre Autobiografie, ich war ein Wunderkind. Aber das ist alles gar nichts. Unser Karl Friedrich hat mit seinen 10 Jahren ein Puzzle innerhalb von einem Jahr zusammengesetzt, dabei ist der Verpackungssteiner für 3 bis 6 Jahre. Also, wenn einer Grund gehabt hätte, auf die Abstammung stolz sein, dann dieser Musterknabe der Paulus. Und wenn einer Grund gehabt hätte, auf die Abschlusszeugnisse stolz zu sein, anzugeben, dann dieser Musterschüler Paulus. Und wenn er Grund gehabt hätte, sich für den religiösen Eifer auf die Schulter zu klopfen, dann dieser mustergläubige Paulus. Und dann kommt dieser Paulus zu einer radikal anderen Einschätzung und er sagt, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet, ich achte das alles für Schaden. Das heißt, er sagt, früher hatte ich große Ziele, wichtige Ziele, ehrenwerte Ziele. Aber das wichtigste Ziel hat gefehlt in meinem Leben, nämlich den wahren Gott kennenzulernen, meinen himmlischen Vater kennenzulernen durch die Beziehung über Jesus Christus. Nämlich nur so bekommen wir diese Beziehung. Das hat mir gefehlt. Und deswegen Jesus Christus kennenlernen. Das ist der Sinn unseres Lebens und wenn wir diesen Sinn verfehlen, dann ist das die größte Katastrophe in einem Leben. Und deswegen sagt der Paulus ganz schonungslos, das was früher so toll und so klasse war, das erachte ich für Schaden und eigentlich heißt es dort, ich erachte das für Mist, für Dreck, für Kot, für Unrat. Das sagt, Pläne und Ziele, die nichts mit Jesus zu tun haben, beziehungsweise die nicht am Ende, ganz am Ende auf Jesus hinauslaufen, die sind eigentlich alle für die Tonne. Auch wenn viele Menschen das nicht wahrhaben wollen, das überragende Ziel unseres Lebens, das kann nicht einfach jeder selbst für sich definieren, so nach Lust und Laune, sondern es ist von Gott vorgegeben. Ich denke, die meisten von euch, die kennen Charlie Brown, diese amerikanische Comicfigur, früher war die oft in Zeitungen und Zeitschriften drin. Und da gibt es so eine Bildgeschichte, wo der Charlie Brown unterwegs ist mit Pfeil und Bogen. Und dann schießt er da im Garten mit einem Pfeil und Bogen und zack, der Pfeil steckt irgendwo an einem Baum. Dann läuft er zu diesem Baum, nimmt Kreide und macht um den Pfeil einen Kreis und sagt, ich habe das Ziel getroffen. Dann schießt er wieder, dann trifft er irgendwo den Bretterzaun, dann läuft er dorthin, macht wieder um den Pfeil einen Kreis und sagt, ich habe das Ziel getroffen. Bis dann eben die Luzi kommt und sagt, Charlie, so geht das nicht. Du musst erst die Zielscheibe haben und dann musst du versuchen, das zu treffen. Und da sagt der Charlie, das weiß ich auch, aber auf meine Art kann ich nie am Ziel vorbeischießen. Da lächeln wir und sagen, Charlie Brown, so macht man das nicht. Du musst das Ziel haben und das Ziel musst du anvisieren. Aber das ist so typisch menschlich. So typisch menschlich, man lebt vor sich hin. Und da, wo man dann irgendwann angekommen ist, das sagt man, da macht man dann den Kreis drum und sagt, ich habe das Ziel erreicht. Ja, das sind dann die einen, die sagen, ich ackere und ich schaffe und ich werkle und ich gucke, dass ich was zusammenkriege. Und wenn ich dann so einiges zusammengekriegt habe, dann mache ich meinen Kreis drum und sage, ich habe das Ziel erreicht, Arbeit war sein Leben. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ich brauche Wellness, ich brauche Spaß, ich brauche Unterhaltung. Und dann machen sie am Ende in den Kreis drum und sagen, ich habe das Ziel erreicht. Mein Ziel war, das Leben zu genießen. Und dann gibt es die Dritten, die sagen vielleicht, ich muss mich weiterbilden, ich mache Kurse und ich will mich weiterbilden und lesen und vielleicht neue Länder, Kulturen kennenlernen. Und dann am Ende mache ich auch wieder einen Kreis drum und sage, Wissen, Erkenntnis, ich habe das Ziel erreicht. Und so geht das, bis vielleicht irgendwann, dann hoffentlich irgendwann mal jemand sagt, wie bei dem Charlie Brown, du, so funktioniert das aber nicht mit dem Ziel, sondern du musst fragen, was hat Gott für ein Ziel? Und es lohnt sich, alles daran zu setzen, dieses Ziel zu erreichen. Und das heißt, Gott zu treffen, das heißt, eine Beziehung mit Jesus eingehen, ein Kind Gottes werden, das ist das Ziel und der Sinn unseres Lebens. Und wer das verfehlt, der erlebt die größte Katastrophe in seinem Leben. Und deswegen sagt der Paulus, ihn, Jesus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und das heißt, wir brauchen das richtige Ziel. Und wir müssen natürlich auch an der richtigen Stelle starten. Olympiade 1972 in München, die Spiele gehen auf den Höhepunkt zu. Da kam der Marathonlauf und zwar dann kam das Ende quasi, der Zieleinlauf. Dann wird gemeldet, jetzt wird dann bald der Amerikaner Frank Shorter wird als erster dann ins Stadion einlaufen und wird sicherlich quasi sozusagen den Sieg davontragen. Und alle sind ganz gespannt, wer kommt da jetzt nach dem Marathon hier ins Stadion eingelaufen als erster. Und auf einmal kommt da so eine Gestalt da angelaufen. Die Leute klatschen, tun die Fahnen schwenken, jubeln und so weiter. Und dann zoomen die Kameras diesen Läufer heran und niemand kennt den. Und dann sagen die, das ist gar nicht der Frank Shorter. Aber wer ist es? Und dann versuchen diese ganzen Sportreporter herauszufinden, welcher Läufer könnte das sein, wer hat da den Frank Shorter überholt. Und dann kommt aber irgendwann, merken Sie, wir kommen nicht drauf, es ist niemand gemeldet hier, mit der da auf den dieses Erscheinungsbild da zutrifft. Und dann läuft diese Figur da, diese Person da, so ein Stück da in diesem Stadion Richtung Ziel. Und auf einmal kommen zwei Sportfunktionäre, gehen rein ins Feld und packen den an der Schulter und nehmen den raus und führen ihn ab. Und dann winkt er nochmal, ein letzter Wink zum Publikum, Applaus verebbt. Und dann kommt raus, der Läufer war ein Betrüger. Der war da im Stadion und hat sich da quasi reingeschmuggelt, kurz vor dem Ziel reingeschmuggelt ins Läuferfeld. Er wollte auch mal im Mittelpunkt stehen. Er wollte auch mal als Sieger über die Ziellinie kommen, aber daraus wurde eben dann nichts. Und dann wurde Frank Shorter, der von dem es erwartet wurde, auch dann damals der Sieger. Das heißt, das Ziel erreicht nur der, der ordnungsgemäß startet. Und das ist auch wichtig, das Ziel erreicht nur der, der ordnungsgemäß startet. Und Paulus sagt, mein Start, das war die Begegnung mit Jesus Christus. Dort, wo ich von Christus ergriffen wurde, wo er seine Hand auf mich gelegt hat, wo er mein Herz berührt hat, wo er zu mir gesprochen hat. Und bei Paulus war das eben damals auf dieser Dienstreise nach Damaskus, wo der Auferstandene ihm quasi in den Weg tritt und zu ihm spricht und wo es ihm dann nach ein paar Tagen wie Schuppen von den Augen fällt und wo er dann erkennt, das ist wirklich der Sohn Gottes, der Retter, der Messias. Durch ihn werde ich ein Kind Gottes, durch ihn komme ich in den Himmel. Und dann hat er sich an den Start des Glaubens begeben. Und es gibt andere, es gibt vielleicht auch unter uns andere, die haben vielleicht schon als Kind diesen Start, sind an diesen Start gegangen, vielleicht mit 6, 7 Jahren in der Jungschau. Und sagen, da habe ich angefangen, mit diesem Jesus zu leben und seitdem bin ich unterwegs. Oder andere vielleicht in der Konfirmandenzeit, viele weiß ich auch gerade im Konfi-Wochenende, da war das so ein Start. Bei manchen vielleicht war es auch das Krankenbett, wo jemand ganz neu über sein Leben nachdenkt, ja, wo geht es denn eigentlich hin einmal? Wo ich von Jesus ergriffen bin und wo ich sage, ja, Jesus, jetzt will ich mit dir leben, ich vertraue mich dir an, ich will mit dir leben, ich gehe mit dir auf diesen Weg, nimm du mich an der Hand und hilf du mir, dass ich am Ende auch am Ziel ankomme. Und das ist das Entscheidende und das ist das Erste, was der Paulus uns sagt, wähle das richtige Ziel. Und das Zweite, was er uns mitgibt, behalte dieses Ziel im Blick. Denn es ist ganz klar, ich muss das richtige Ziel wählen, ich muss am richtigen Punkt in den Start gehen, aber Start ist ja noch nicht Ziel. Das heißt, jetzt geht es ja erst eigentlich richtig los. Und es hat wohl fromme Leute gegeben in Philippi, der Gemeinde, die haben gedacht, seit ich getauft bin und an Jesus glaube, ist für mich alles gelaufen. Ich brauche mir da keine Gedanken mehr machen über meinen Lebensstil und alles. Ich habe jetzt einen Freifahrschein in den Himmel, ein paar Kompromisse hier und da sind ja kein Problem. Die Goldmedaille ist mir schon sicher. Und dann sagt der Paulus, Leute, schaut mich an, sagt er. Das Ziel ist für mich klar. Auch wo ich an den Start gegangen bin mit Jesus ist klar. Und doch sagt er, ich bin kein Überflieger, kein Geistlicher. Er sagt, ich schätze mich nicht so ein, dass ich das schon erreicht habe. Ich bin noch nicht am Ziel. Und das sagt er eben zu einigen frommen Leuten, die gemeint haben, mit ihrer Entscheidung und Taufe und Bekehrung sei jetzt eigentlich alles erledigt. Und wenn man Kapitel 3 weiterliest, die nächsten Verse, dann wird nämlich deutlich, dass der Paulus sagt, Leute, wisst ihr, was das für Leute sind? Er sagt, ihr Gott ist der Bauch. In einer anderen Übersetzung heißt es, sie lieben nur ihre Triebe und Begierden. Und ich habe gedacht, das ist doch eine Einstellung damals, die gleicht sich doch mit heute, also wirklich 1:1. Es zählt nur das Bauchgefühl im Glauben, nur das Bauchgefühl. Nicht, was will Gott, nicht, was sagt die Bibel, sondern was sagen meine Gefühle. Ist es für mich okay, fühle ich mich gut? Und wenn man so jemanden dann fragen würde, dann würde er sagen, bist du Christ? Würde er sagen, natürlich bin ich Christ. Aber man entscheidet sich dann in den wichtigen Dingen des Lebens genauso wie Nicht-Christen. Da gibt es keine Unterscheidung. Sei es in Beziehungsfragen, sei es im Umgang mit dem Geld, da dreht sich im Leben eigentlich alles genau wie bei den anderen Menschen nur noch um Geld, um Karriere, um Besitz, um Vergnügen und alle diese Dinge dieser Welt. Und Paulus sagt, dieses Christenleben ist irdisch gesinnt, weltlich gesinnt, angepasst an eine gottlose, christusfremde Gesellschaft. Und deswegen spricht eine Mahnung aus und er sagt, Leute, passt auf, ihr habt das Ziel, ihr seid an den Start gegangen, aber jetzt passt auf, dass ihr nicht unterwegs euch die Puste ausgeht und dass ihr nicht falsche Abzweigungen nehmt. Jetzt passt auf. Es geht darum, das Ziel zu erreichen. Und deswegen sagte ich, vergesse, was dahinter ist und ich sehe nur noch auf das Ziel. Und es reicht eben nicht, dass man irgendwann an den Start des Glaubens geht, sondern das ist eben diese Herausforderung, auf dieses Ziel zuzugehen. Ich vergesse, was dahinter ist. Und vergessen, das ist ja so schwer manchmal. Besonders das, was mich belastet, was mich verletzt, was mich quält. Was liegt hinter uns? Unterschiedlich. Bei manchem liegt vielleicht eine menschliche Enttäuschung dahinter. Menschen haben uns getäuscht, haben uns enttäuscht. Es können aber auch unerwartete Glaubenserfahrungen sein, die uns blockieren. Da hat man irgendwann großartige Erfahrungen mit Gott gemacht, großartige Erlebnisse. Aber dann gibt es Dinge im Leben, wo wir sagen, das kriege ich jetzt mit meinem Gott nicht mehr zusammen. Das passt nicht mehr. Oder ich habe schon x-mal für diese oder jene Geschichte gebetet und es ist nichts passiert. Und deswegen zieht es einen dann so richtig runter und dann ist man drauf und dran und sagt, ach, hat doch alles keinen Wert, gib's auf. Altlasten können auch Dinge sein, die unser Gewissen belasten. Dass wir vielleicht das, was war früher, wir haben Fehler gemacht, falsche Entscheidungen getroffen, Menschen vielleicht verletzt, Menschen geschädigt, Menschen betrogen. Und wir merken, vieles lässt sich vielleicht gar nicht mehr ausbügeln, weil vielleicht auch diese Menschen aus dem Blick sind oder vielleicht sogar schon lang gestorben sind.
Und deswegen fordert der Paulus auf und sagt, Leute, es ist so wichtig auf diesem Weg, dass wir Kopf und Herz frei machen und dass wir immer uns fokussieren auf das Ziel. Und das weiß jeder Sportler, dass der Sieg sich im Kopf abspielt. Und dann erst geht es in die Beine und in die Muskulatur. Frei machen. Und vor allem da, wo es eben auch um Vergebung geht, um Schuld geht, da ist es eben so wichtig, dass wir auch diese Dinge, diese Lasten abladen unter dem Kreuz bei Jesus. Und deswegen nachher, wenn wir das Abendmahl feiern, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen, dass wir das annehmen, sagen, danke Jesus, ich lege das dir hin, diese oder jene Sache, vergib mir meine Schuld und ich danke dir, dass du dafür gestorben bist. Johannesbrief im 1. heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und von aller Ungerechtigkeit reinigt. Ich vergesse, was da hinten ist. Manchmal sind es auch andere Dinge, die haben jetzt nichts mit Sünde und Schuld zu tun. Aber das sind Verletzungen, das sind Narben in der Vergangenheit, die uns einengen, die uns einschränken, die uns auch blockieren. Und dann dürfen wir einfach auch darum beten und sagen, Jesus, ich lege dir es hin. Das hundertste, tausendste Mal, du weißt, wie mich das runterzieht, wie mich das fertig macht, wie mich das bedrückt. Ich lege es dir hin. Du hast gesagt, alle eure Sorge dürfen wir auf dich werfen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir wissen nicht, was jeder Einzelne im Leben noch vor sich hat, aber wir wissen, dass jeder, der mit Jesus unterwegs ist, das Ziel der Ewigkeit vor sich hat. Und es gibt nichts Besseres und Schöneres. Paulus sagt, Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Er hat das Leben, unvergängliches Wesen, ans Licht gebracht. Das Ziel ist klar, dass wir durch Jesus Christus ein Kind Gottes werden und dass wir mit Jesus unterwegs sind auf dem Weg, am Ende in den Himmel einlaufen. Und wie bei einem Marathonläufer gilt es, die Kräfte einzuteilen. Die Strecke darf nicht unterschätzt werden. Viele von uns sind vielleicht schon Jahre, Jahrzehnte unterwegs. Und da merken wir, das ist kein Sprint. Das ist kein Kurzstreckenlauf. Das ist nicht wie beim Schächer am Kreuz. Ne? Heute wirst du mit mir im Paradies sein nach ein paar Minuten. Sondern bei vielen ist es ein langer Weg. Und da gibt es viele tote Punkte in unserem Leben, die müssen durchstanden werden. Und da kann es dann auch mal sein, dass das Ziel gar nicht mehr immer so klar ist. Da kommen Gegengeraden, Kurven, mühsame Strecke, Hindernisse. Aber das Gute ist ja, wir haben es vorhin gesungen, wir sind eins. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind gemeinsam mit anderen unterwegs. Und deswegen ist es auch gut, dass ihr da seid, dass Sie heute Morgen da sind im Gottesdienst. Dass wir klar machen, ja, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir wollen uns gemeinsam ermutigen und stärken und gemeinsam auch uns im Abend mal wieder zusprechen lassen. Jesus, der Auferstandene, ist da und er nimmt auch das weg, was aus unserer Vergangenheit uns belastet. Wir laufen gemeinsam weiter, denn es lohnt sich, das Ziel zu erreichen. Der Zieleinlauf entschädigt für alle Vorbereitungen, Anstrengungen und Entbehrungen. Denn am Ende, am Ziel, da wird Jesus stehen, uns erwarten, in die Arme schließen und alle Zielorientierten sagen Amen.